Kann man denn Ihre Forschung grob damit zusammenfassen, dass Sie sich anschauen, welche tatsächlichen und welche theoretischen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen durch eben einen Umstieg auf erneuerbare Energien in den Ländern Nordafrikas und im Mittleren Osten entstehen, beziehungsweise ja eben entstehen könnten?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall, also ich beschäftige mich in meiner Arbeit eben primär damit, einerseits welche politischen Kontexte in der MENA-Region, also MENA, Middle East and North Africa, eben welche Art von erneuerbarer Energiepolitik ermöglichen und auch umgekehrt damit, welche Auswirkungen eben unterschiedliche Formen des Ausbaus von erneuerbaren Energien auf bestehende politische Strukturen in der Region haben. Also diese Wechselwirkung zwischen bestehenden politischen Systemen und eben Bemühungen zum Ausbau erneuerbarer Energien. Und konkret fokussiere ich mich in dem angesprochenen DFG-Projekt eben schwerpunktmäßig auf Marokko, Tunesien und Jordanien. Die Länder habe ich bewusst gewählt, einerseits um die gesamte Region so ein bisschen zu covern und auch da Jordanien und Marokko eben zu den Ländern in der Region gehören, die prozentual den höchsten Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromproduktion haben.
Sie haben es gerade dann schon ein bisschen angesprochen, weil Sie sich eben auf einzelne Länder fokussieren, weil die Staaten und auch die Regierungen in der MENA-Region sind ja alle auch sehr unterschiedlich, auch in Bezug auf ihre Geschichte mit fossiler Energie, auf das Ausmaß der Ressourcen und auch eben das Ausmaß, inwieweit jetzt auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Lässt sich denn die Region als solches überhaupt vergleichen?
Ja, also das ist, denke ich, ein Punkt, der häufig zu kurz kommt in der medialen Darstellung, gerade auch hier in Europa, also die Vielfalt innerhalb der Region. Und da lässt sich in der Region eigentlich muss man unterscheiden. Also einerseits natürlich die Tatsache, dass der Ölreichtum und Gasreichtum der Region eben nicht ein Faktor ist, der sich durch die ganze Region durchzieht, sondern dass es primär die Länder am Arabischen Golf sind und natürlich Irak und Algerien, die da sehr, sehr hohe Öl- und Gasrenten einstreichen und davon profitieren können und die anderen Länder in der Region eben zumeist eigentlich sehr wenig oder fast gar keine fossilen Energieträger zur Verfügung haben und dann eben auch höchst abhängig sind von Importen aus eben diesen Ländern. Und das bedeutet natürlich auch, dass jetzt Bemühungen zum Ausbau der Erneuerbaren für diese unterschiedlichen Länder sehr unterschiedliche Perspektiven eröffnen. Also Länder wie Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate, für die ist ja die Energiewende primär erstmal eine Gefahr, dass ihre Haupteinnahmequelle über fossile Energieträger eben langsam perspektivisch beginnt wegzubrechen und dass sie eben die bestehenden Machthierarchien, die ihnen ermöglicht wurden durch fossile, dass sie die eben auch in dieses postfossile Zeitalter weitertragen möchten. Und für Länder wie Jordanien, Marokko oder Tunesien, die eben bisher stark abhängig sind von Importen von fossilen Energieträgern, für diese Länder bedeutet natürlich die Energiewende eigentlich primär die Möglichkeit, bestehende so Energieabhängigkeiten zu überwinden und auch eventuell perspektivisch selber ein Exporteur von Energie zu werden.
Darüber, wie das jetzt gerade im Zweifel aussieht mit dem Ausbau, eventuell auch ein Export und wer da eigentlich so als Akteur beteiligt ist, darüber wollen wir später noch sprechen. Und eine Forschungsfrage ist ja die Frage nach erneuerten Autoritarismen. Vielleicht, um da mal mit dem Blick zurück anzufangen, ist es nicht eigentlich vereinfachend davon auszugehen, dass die Dominanz fossiler Energieträger beziehungsweise ja auch der Nutzung entsprechend in manchen Regionen, eben in manchen Ländern autoritäre Regime begünstigt hat?
Auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen komplett zu. Das ist mir gerade eben sehr wichtig, in dem Projekt jegliche Art von Energiedeterminismus zu vermeiden und zu überwinden. Und gerade im Kontext von fossilen Energieträgern, also von Öl und Gas, und im Kontext der großen Rolle dieser im arabischen Golf gibt es leider in der Politikwissenschaft eine ganze Reihe von Literatur und von Argumenten, die eben doch in einer relativ simplistischen und deterministischen Art und Weise dann eben diese hohen Ölrenten mit autoritärer Politik direkt in Verbindung bringt. Und es stimmt mit Sicherheit, dass Öl und Gas in gewisser Art und Weise dann auch oder die Gewinne, die daraus ermöglicht werden, dann eben auch natürlich den Staaten mehr finanzielle Spielräume ermöglichen. Aber es ist, denke ich, ganz wichtig eben zu realisieren, dass Energiequellen an sich natürlich nicht agieren. Öl, Gas, aber auch Erneuerbare, sind keine Akteure, vielmehr im Kontext, in gewissen politischen, ökonomischen Kontexten und in Interaktion mit menschlichem Handeln, dass dann eben unterschiedliche materielle Eigenarten dieser Energiequellen potenziell unterschiedliche politische Auswirkungen entfalten. Es ist viel mehr, einfach zu sagen, Öl und Gas führt zu autoritärer Politik, das stimmt natürlich nicht. Und genauso wie so ein Energiedeterminismus eben nicht richtig ist, ist es aber auch eben falsch, davon auszugehen, dass jetzt der Ausbau von Erneuerbaren und die Energiewende hin zu Erneuerbaren grundsätzlich irgendwie zu partizipativeren und inklusiveren Politikformen führen wird. Da ist dieser Automatismus, der ist natürlich nicht vorhanden. Nichtsdestotrotz ist es aber eben auch wichtig zu sehen, dass es gewisse materielle Unterschiede zwischen erneuerbaren und fossilen Energieträgern gibt. Der Hauptunterschied in diesem Kontext ist eben dieser dezentrale Charakter von Erneuerbaren. Also die Sonne und der Wind scheinen und wehen natürlich in unterschiedlicher Stärke irgendwie überall. Das ist bei Öl und Gas natürlich nicht der Fall. Und daraus nehmen einige Forscher an, dass theoretisch dieser dezentrale Charakter der erneuerbaren Energien auch dezentralere und partizipativere Machtstrukturen, zum Beispiel bei der Energieproduktion, ermöglicht. Fossile Energieträger, Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken oder Ähnliches kann man nicht dezentral aufbauen. Das geht nicht. Das ist eine sehr große Struktur, die dann eben auch, wenn man nur an das Investitionsvolumen denkt, da müssen eigentlich Großunternehmen dahinter stehen. Bei Solar- und Windkraft, da ist es eben grundsätzlich möglich, das Ganze viel dezentraler aufzuziehen und dass eben Energiekonsumenten auch selbst Energieproduzenten werden. Und das eröffnet eben so eine Möglichkeit zur Überwindung von bestehenden Machthierarchien im Energiesektor. In der MENA-Region sehen wir aber halt leider, dass die bestehenden ökonomischen und politischen Eliten eben aus der Region, aber auch aus Europa und dem arabischen Golf und anderen Regionen weltweit, diesen eigentlich dezentralen Charakter der erneuerbaren Energien, der eigentlich aus politischer Perspektive sehr spannend ist, in höchst konzentrierte Machtstrukturen pressen. Das heißt, wir haben eine ganz starke Dominanz, gerade in Marokko beispielsweise, von Megaprojekten. Und in Marokko insbesondere haben wir eigentlich sehr wenig dezentrale Projekte. Diese Bemühungen gibt es leider sowohl innerhalb der Region, es gibt natürlich Bemühungen innerhalb der Region, aber erfolgreich waren sie bisher leider eben noch nicht genügend.
Der Status quo sieht zum Beispiel in Marokko so aus, dass Großprojekte, zum Beispiel riesige Solarparks, gestartet werden, auch verbunden mit Arbeitsmigration, schlechter Bezahlung, schlechten Arbeitsbedingungen und auch in der Konsequenz, dass eben wie das Projekt dann finanziert wird, welche Unternehmen sie bauen und wer letztlich über sie verfügt. Also eigentlich keine besonderen Veränderungen gerade herbeigeführt werden, kann man das so erstmal feststellen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Marokko sehen wir auf jeden Fall diese Dynamik, dass eben bestehende autoritäre Prozesse und Strukturen letzten Endes hinter so einer Fassade, klingt vielleicht ein bisschen zu krass, aber hinter vielleicht so eine gewisse Fassade von Nachhaltigkeit dann eigentlich reproduziert werden. Also Marokko wird häufig als regionaler Vorreiter gesehen, weil sie eben einen relativ hohen Anteil von Erneuerbaren an der Stromproduktion erreicht haben. Aber wie gesagt, wurde dieser Prozentsatz eben primär durch Megaprojekte erreicht, wie zum Beispiel Nur in Ouarzazate, das eben von einem saudischen Unternehmen gemanagt wird und das zwar in der Gesamtstromproduktion dann positive Auswirkungen hat, aber die lokalen Bevölkerungen profitieren davon nur sehr bedingt und bis gar nicht. Arbeitsplätze, sehr, sehr wenig oder fast gar keine, wurden ermöglicht. Und aktuell ist es auch ein sehr großes Thema in der marokkanischen Öffentlichkeit, dass eben die Strompreise, die der marokkanische Staat dem Betreiber dieses Großkraftwerks eben vertraglich zugesichert hat, dass die so hoch sind, dass der marokkanische Staat über dieses Solar-Megakraftwerk in Ouarzazate jährlich, ich glaube, es sind um die 80 Millionen Euro Verluste einfährt. Und das ist eben dieses Grundproblem, dass es die Energiewende, es gibt nicht diese eine Energiewende, es gibt unterschiedliche Energiewenden, die möglich sind. Und was wir eben aktuell sehen in Marokko, ist eben eine Art und Weise der Energiewende, die zwar den Ausbau der Erneuerbaren beinhaltet, die aber auch bestehende Machthierarchien eigentlich nur neu formt oder verstärkt. Und die Profite, die der Ausbau der Erneuerbaren ermöglicht, die landen eben leider nicht bei den lokalen Kommunen, sondern eben bei einigen wenigen transnationalen Großunternehmen.
Wenn man sich dann auch anschaut, welche Unternehmen und eben Akteure daran beteiligt sind, sehen Sie daran beim Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt in der gesamten Region auch eine Fortschreibung kolonialer Handlungsmuster, also so eine Art Neokolonialismus im erneuerbare Energien gewandt?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall gewisse koloniale Kontinuitäten. Also einerseits zu den Profiteuren gehören natürlich auch auf lokaler Ebene Unternehmen, die beispielsweise dem marokkanischen Königshaus nahestehen. Andererseits gibt es eben, also das Desertec-Projekt ist zwar gescheitert, aber jetzt gerade aktuell seit in den letzten Jahren wurden einige Großprojekte angekündigt, wie zum Beispiel jetzt kürzlich das X-Links-Projekt, das eben in der marokkanischen Wüste den Bau eines Mega-Solar- und Windkraftwerks vorsieht auf ungefähr 200 Quadratkilometern. Und dass dieses Wind- und Solar-Megakraftwerk soll gar nicht mal ans marokkanische Netz angeschlossen werden, sondern soll direkt per 3800 Kilometer langes Unterwasserkabel nach Großbritannien verknüpft werden, ans britische Netz, um dann perspektivisch ungefähr 8% des britischen Strombedarfs zu decken. Inwieweit das alles realistisch ist, ist noch sehr fragwürdig. Aber wir haben da schon die Gefahr, dass eben letzten Endes die Region als scheinbar alternativlos porträtiert wird, als der Raum, in dem die Bemühungen im Kampf gegen den globalen Klimawandel, dass diese Bemühungen dort stattfinden müssen, während dann eben häufig vergessen wird, dass natürlich die Gründe für die Krise primär im globalen Norden liegen. Und eben da ist schon so eine gewisse Gefahr dann eben, dass koloniale Kontinuitäten da eigentlich nur fortgeschrieben werden. Und die Profite eben des Ausbaus der Erneuerbaren dann gar nicht mal vor Ort landen, sondern eben nur bei den involvierten Großunternehmen.
Wie kommt es denn auch vor Ort jetzt in der Region, in den Ländern, beispielsweise dann in Marokko an, wenn dann bekannt wird, da wird ein Megaprojekt gestartet und die Personen, die davon eigentlich profitieren, das sind nicht wir?
Es gibt auf jeden Fall viele Proteste und starke Kritik an solchen Projekten. Es gibt natürlich auch lokal einige Befürworter, die dann meinen, okay, wir haben einfach vor Ort eine hohe Sonneneinstrahlung und das sollte uns auch ermöglichen, dann eben erneuerbare Energieprojekte, Solarkraftwerke oder auch eben Windkraftwerke in großen Dimensionen zu bauen. Und da gibt es eben lokal dann viel Kritik daran, dass letzten Endes die eben, ja, wie schon gesagt, die Gewinne oder die Profite, die ermöglicht werden, eben häufig an externe Unternehmen fließen.
Welche Faktoren müssten denn da gerade eigentlich zusätzlich dazukommen, um, sage ich mal, diese gute Art und Weise der Energiedemokratisierung eigentlich zu erreichen und gleichzeitig eben auch nicht einem eurozentristischen Weltbild zu folgen, in dem eigentlich Energie dann für den europäischen Markt bereitgestellt wird?
Da würde ich drei Punkte betonen. Zunächst, denke ich, müssen viel mehr dezentrale Projekte pushen, die eben dann von den einzelnen Gemeinden gemanagt, gebaut und unterhalten werden, dass eben dadurch dann die finanziellen Profite von Erneuerbaren, die Erneuerbare ermöglichen, erneuerbare Energiequellen sind in der Region unschlagbar wettbewerbsfähig und sehr preisgünstig und dass diese Profite eben auch direkt vor Ort hängen bleiben. Zweiter Punkt ist die Frage, wie diese Projekte oder um Großprojekte komplett drumherum kommen wird man nicht, aber dann ist die Frage, wie diese gemanagt werden. Und da ist, denke ich, das Hauptproblem, dass eben die hohe Verschuldung von Ländern vor Ort nicht in diesem Kontext nicht weiter vertieft werden darf. Und da wäre es eben wichtig, finanzielle Mittel den Ländern zur Verfügung zu stellen, um eigenständig Bemühungen zur Energiewende umzusetzen und zu verfolgen, ohne eben abhängig abhängig zu werden von ausländischen Großunternehmen oder ausländischen Geldgebern, die dann ihre eigene Agenda betreiben. Der dritte Punkt ist eben auch der, dass es meiner Meinung nach sehr wichtig ist, aktuell primär oder nur ausschließlich Projekte voranzutreiben, die wirklich lokal ans lokale Netz angeschlossen werden und lokal den Energiesektor dekarbonisieren. Gerade wenn wir uns anschauen, wie hoch oder wie gering der Prozentsatz von Erneuerbaren bei der Stromproduktion lokal ist, dann sollte das auf jeden Fall die Priorität sein. Und sobald da mehr erreicht wurde, dann könnte es eventuell in Zukunft irgendwann auch vermehrt Exportprojekte geben. Aktuell sollte das, denke ich, aber meiner Meinung nach nicht im Fokus sein. Leider, denke ich, sehen wir eben auch, dass einige, gerade auch die EU, daran vielleicht nicht unbedingt ein großes Interesse hat, sondern eben sehr stark auch darauf setzt, dass Großprojekte in der Region gebaut werden mit dem Ziel des Exports von grünem Strom nach Europa.
Dann danke ich Ihnen jetzt erstmal für Ihre Einschätzung und die interessanten Einblicke in dieses Feld und auch Forschungsfeld.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.